Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Ein herzliches Willkommen zur neuesten Ausgabe von Verlage und Stage, geschätzte ZuhörerInnen. Mein Name ist Uwe König und ich habe heute das Vergnügen, Nora Pester vom renommierten Verlag Hendrich und Hendrich hier bei Radio Hörbahn begrüßen zu dürfen. Verlage und Stage wirft einen Blick auf die Welt der deutschsprachigen Verlagslandschaft, um zu verstehen, was die Verlage antreibt, welche besonderen Konzepte sie verfolgen, welche AutorInnen sie fördern und wie sie sich im Literaturmarkt positionieren. Wir möchten das Innenleben der Verlage erkunden, ihre Arbeitsweise und die Menschen hinter den Kulissen kennenlernen. Es ist mir ein Anliegen, mit den VerlegerInnen ins Gespräch zu kommen und Einblicke zu gewinnen, die sonst verborgen bleiben. Gleichzeitig haben die VerlegerInnen die Möglichkeit, ihre Arbeit vorzustellen, neue AutorInnen und Trends zu präsentieren, sowie über aktuelle Herausforderungen und Erfolge zu sprechen. Ich freue mich sehr darauf, mit meinem heutigen Gast Nora Pester über ihre Tätigkeit, neue Buchveröffentlichungen, kürzliche Erfolge und die vielfältigen Facetten ihres Berufs zu diskutieren. Herzlich willkommen also in unserer Sendung, liebe Frau Pester. Es ist eine Freude, Sie hier bei uns zu haben.
Die Freude ist ganz meinerseits. Vielen Dank für die Einladung.
Sagen Sie, was ist das Beste, das Ihnen in diesem Jahr passiert ist?
Da ich Berufspessimistin bin, kann ich das schlecht ad hoc beantworten, beziehungsweise ich drehe es um und sage einfach, wir haben so viele wunderbare Autorinnen und Autoren, Leserinnen und Leser, die uns auch in schwierigen Zeiten, gerade politisch schwierigen Zeiten, die Treue halten, dass ich da jeden Tag für dankbar bin, auch in einer sehr herausfordernden Umwelt diesen Beruf machen zu dürfen. Und wäre es vermessen, sich auf ein Einzelereignis oder eine Einzelperson festzulegen. Aber wie gesagt, einfach ist es nicht. Das Metier, in dem wir uns als Hendrich und Hendrich Verlag speziell bewegen. Und deswegen schaue ich auch immer nicht ganz so optimistisch in die Zukunft, bin aber eben dankbar für alle, die uns begleiten.
Das kann ich gut verstehen. Ja, dann drehe ich es jetzt auch nochmal um. Der zweite Teil der Frage ist nämlich, worüber haben Sie sich in diesem Jahr schon besonders geärgert?
Ich ärgere mich ja auch ganz gerne. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich niemandem zu nahe trete. Nein, ich glaube, ich ärgere mich über etwas, was jetzt gar nicht mal speziell meine Branche, meine Profession betrifft, sondern was tatsächlich viele Unternehmerinnen und Unternehmer mit mir teilen, nämlich die Blockade durch Bürokratien. Und ich glaube, gerade in einer Zeit, die so viel Innovationskraft, Kreativität, Anpassungsfähigkeit von uns freien Berufen verlangt, von uns Selbstständigen, dann ist es besonders ärgerlich, wenn wir nicht über weniger, sondern immer über mehr bürokratische Hürden hinweg steigen müssen und auch hin und wieder stolpern. Und das ist etwas, was nicht buchbranchenspezifisch ist und ich glaube, was ganz viele mit mir teilen.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und das ist auch sehr subjektiv. Ich habe also neulich jemanden gehört, der hat gesagt, da, als ich zum Skifahren fuhr, war gerade kein Schnee mehr. Da habe ich mich schwarz geärgert. Ja, also insofern sind da so die Ärgernisse auch sehr unterschiedlich. Und was für mich immer ganz wichtig ist, und ich meine, Sie sind ja auch jemand, der mit Sprache arbeitet. Welches Wort geht Ihnen derzeit am meisten auf die Nerven?
Gute Frage.
Also mir geht zum Beispiel Achtsamkeit furchtbar auf den Wecker, weil es voll
wird. Also vielen Dank, dass Sie mir da eine kleine Vorlage gegeben haben mit dem Wort Achtsamkeit. Das sind Begriffe, die in meinem Sprachgebrauch überhaupt nicht vorkommen. Also ich versuche eigentlich, Worte, die mich nerven, auch möglichst wenig über meine Lippen kommen zu lassen. Also auch das drehe ich in einer gewissen Weise wieder um und verkehre es in sein Gegenteil und sage, ich suche nach Begriffen, denen ich mehr Aufmerksamkeit schenken möchte. Und mit Achtsamkeit kann ich nicht viel anfangen. Ein Begriff, den ich in letzter Zeit öfter verwende, weil ich ihn wichtig finde, ist Empathie.
Ah, da haben wir schon was gemeinsam. Das verwende ich auch recht häufig. Warum ist das bei Ihnen oder für Sie so wichtig?
Das hat tatsächlich auch etwas mit unserer Arbeit zu tun, die sich vor allem mit jüdischen Themen beschäftigt, in Vergangenheit, aber auch in Gegenwart. Und gerade momentan wünsche ich mir so sehr Empathie mit den Bedürfnissen, Ängsten von Jüdinnen und Juden, gerade auch hier in Deutschland. Und das ist etwas, was vielleicht selbstverständlich nahezu banal erscheinen mag, aber was viele von ihnen gerade ganz massiv vermissen, dass sie Projektionsfläche sind für die Großereignisse, aber als Menschen überhaupt nicht mehr wahrgenommen werden. Und in diesem Kontext versuche ich für Empathie zu sensibilisieren, dass man sich in diese Position hineinversetzt. Und ja, deshalb spielt dieser Begriff momentan für mich eine noch viel größere Rolle als sonst.
Kann ich aber sehr gut nachvollziehen.
Ich bin auch der Meinung, dass Empathie, was ja auf einer Emotionsebene spielt, tatsächlich aber eben auch sowas wie Bildung und Wissen voraussetzt. Ich kann nur mit jemandem oder etwas empathisch sein, wenn ich auch bereit bin, eine Bildung mir anzutun. Und das ist auch nicht immer einfach. Also das kann auch ein schmerzvoller und harter Weg sein, sich mit bestimmten Tatsachen, Fakten auseinanderzusetzen, die man vielleicht sonst auch ganz gerne von sich wegdrängt. Aber so wie eben auch in dem Wort Meinungsbildung, die Bildung mit drin steckt, auf die man da nicht verzichten kann, so denke ich es eben auch, dass ein emotionaler Zugang immer auch einen intellektuellen, informativen voraussetzt. Und das versuchen wir eben auch als Verlag ein wenig zu begleiten.
Aber vielleicht noch eine kurze Vorbemerkung, weil mir das aufgefallen ist, als ich mir Ihre Seite angesehen habe. Dort steht, seit 1. September 2018 hat der Verlag seinen Hauptsitz in Leipzig und seit 1. Juli 2023 ist er im Kappa-Haus ansässig. Können Sie unseren Zuhörern sagen, was es denn mit diesem Kappa-Haus Besonderes auf sich hat, dass Sie es so betonen?
Ja, das ist auch wirklich eine Besonderheit, denn ich glaube, und bitte korrigieren Sie mich gerne, es gibt keinen zweiten Verlag im deutschsprachigen Raum, der neben seiner Verlagsarbeit im selben Gebäude, Tür an Tür, auch noch ein kleines Museum, einen Sonderausstellungsveranstaltungsort mit Kaffeehaus betreut. Und
Das
das
glaube ich auch. Da
tun
sind Sie einzigartig, glaube ich schon, ja.
Also wir sind damit tatsächlich auch zu einer Art gläsernem Verlag geworden. Denn wer das Kappa-Haus besucht, der kann uns quasi bei der Arbeit über die Schulter schauen. Ja,
Toll.
also das Kappa-Haus ist dem Fotografen Robert Kappa gewidmet, der im April 1945, man würde heute vielleicht sagen, als Embedded Journalist gemeinsam mit den US-amerikanischen Alliierten nach Leipzig gekommen ist. Leipzig, wie große Teile Mitteldeutschlands, wurden ja zunächst von den Amerikanern befreit und erst im Juli 1945 an die Sowjets übergeben. Und er hat im heutigen Kappa-Haus in der Jahnallee 61, was eben auch unser Verlagssitz seit knapp einem Jahr ist, ein Foto geschossen. Ja, man könnte fast sagen, zufälligerweise, aber das ihn, der damals ohnehin schon sehr bekannt hat, wirklich endgültig weltberühmt gemacht hat, The Last Man to Die, der letzte Gefallene des Zweiten Weltkriegs. Er war es mit Sicherheit nicht, aber unter diesem Titel ist das Foto in die Geschichte eingegangen. Es zeigt den jungen amerikanischen Soldaten Raymond J. Bowman, der auf dem Balkon des Kappa-Hauses tödlich von einer Kugel getroffen wurde. Und in dem Moment stand eben Robert Kappa daneben, hat dieses Foto vom Moment des Todes geschossen. Es wurde einen Monat später im Life Magazine in den USA veröffentlicht. Und ja, ist zu einem der ikonografischen Bilder des Zweiten Weltkriegs geworden.
Und ist natürlich auch wirklich auch sehr beziehungsreich, wenn Sie so wollen, dadurch, dass Sie mit Ihrem Verlag und mit den Themen, die Sie vertreten, gerade dort sind und dass Sie gläsern sind, ist auch, finde ich, sehr, sehr betonenswert. Also das finde ich schon gut. Aber ich hatte verstanden, dass das Kaffee gar nicht mehr da ist, aber es ist jetzt doch wieder da, ja?
Ja, es ist kein klassisches Kaffeehaus in dem Sinne, dass wir dort ständig große Kuchen und Torten auffahren, wie wir es uns vielleicht selber gern wünschen würden. Aber wer eben zu uns ins Kaperhaus kommt, sich die Dauerausstellung oder eine unserer Sonderausstellungen anschaut oder an einer unserer Veranstaltungen teilnimmt, der bekommt auch schon einen guten Kaffee oder auch einen guten Wein. Und also das schenken wir aus. Mit den Einnahmen finanzieren wir eben den Ort und dass wir ihn offen halten können, auch in einer gewissen Weise wieder. Und ja, also es ist auf jeden Fall ein Ort, an dem man sich gerne aufhält und zugleich auch eben mit Themen beschäftigt, die nicht immer nur gemütlich sind. Aber in diesem Ambiente fällt es durchaus auch leichter, da einen Zugang für zu schaffen.
Das denke ich mir. Sie haben auch, habe ich gelesen, einige Preise bekommen als Verlag. Welches ist der wichtigste für Sie? Wer hat am meisten bedeutet? Wer hat am meisten bewegt?
Also da würde ich keinen einzelnen herauspicken, sondern wirklich sagen, es gibt Preise, die für uns eine ideelle Bedeutung haben. Das ist eben mit Sicherheit der Förderpreis der Kurt-Wolff-Stiftung, der Stiftung für die unabhängigen Verlage in Deutschland, auch unser wichtigstes Sprachrohr, wie ich finde. Die Stiftung hat auch ihren Sitz in Leipzig. Und dann gibt es eben noch den Deutschen Verlagspreis und den Sächsischen Verlagspreis, der natürlich auch mit einer Anerkennung unserer verlegerischen Arbeit verbunden ist. Aber, und da möchte ich auch ganz offen sein, dessen Preisgeld uns und auch anderen Verlagen eine ganz, ganz wichtige Hilfe in diesem wirklich nicht einfachen wirtschaftlichen Umfeld ist. Und so sind diese Verlagspreise eine schöne, ideelle Anerkennung, aber auch eine eminent wichtige wirtschaftliche Unterstützung, sofern sie eben mit einem Preisgeld verbunden sind.
Das höre ich immer wieder und da sind eigentlich alle Verlage, mit denen ich bisher gesprochen habe, die es entweder bekommen haben oder aber nicht bekommen haben, der gleichen Meinung, dass das wichtig ist und das zielt natürlich auch auf die Schwierigkeit des Buchmarktes und das ist ja gerade bei Ihrem Thema, das ja nun nicht so eine riesen Breitenwirkung hat. Es ist ja auf jeden Fall ein spezielles Thema. Und Sie haben nicht diese Riesenbreite, vermute ich mal, aber wir kommen vielleicht noch darauf zurück, wie eben diese großen Verlage. Und da ist das, glaube ich, ganz wichtig, dass es diese ja indirekte Förderung gibt.
Ja, definitiv. Und Sachbuchverlage, wie wir ja nun mal einer sind. Also wir machen auch ein Kunst- und Fotoprogramm. Wir haben auch Kinder- und Jugendliteratur, aber unser Schwerpunkt liegt im Sachbuch. Und ich glaube, die leiden grundsätzlich ein bisschen darunter, dass zwar viele ihrer Titel in gesellschaftliche Diskurse hineinwirken, dass unsere Autorinnen und Autoren auf Podien sitzen, vielleicht auch beratend tätig sind. Also dass der Input in Politik und Gesellschaft vorhanden ist, aber das nicht in gleichem Maße mit Verkaufszahlen verbunden ist.
Ja, leider,
Und
ja.
da, also das auch immer wieder klar zu machen, politischen Vertreterinnen und Vertretern, dass wir Diskurse prägen oder vielleicht sogar erst initiieren, aber das nicht automatisch bedeutet, dass wir darüber auch Bücher verkaufen und trotzdem eine wichtige, eigentlich auch unverzichtbare Stimme in diesem Kulturbetrieb sind. Beziehungsweise erst bestimmten Stimmen also Gehör verschaffen. Ja, das ist schon auch eine mühsame Arbeit, das immer wieder zu vermitteln.
Das glaube ich sofort. Da sind wir bei Erfolg. Wie bemessen Sie den Erfolg Ihrer Bücher oder eines Buches? Wie sehen Sie das? Wie gewichten Sie das?
Ja, also Der grundsätzliche Erfolg des Verlags besteht erst schon mal darin, zu überleben. Also das ist schon mal der größte Erfolg, wenn es einen noch gibt. Also das ist ganz unmittelbar auf die Institution, auf das Unternehmen Verlag bezogen. Der Erfolg eines Buches, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, bemisst sich an verschiedenen Kriterien. Und da ist die Verkaufszahl in der Tat nur eines davon. Also wir freuen uns, und es ist zugleich auch extrem zynisch, dass durch den 7. Oktober und den Hamas-Angriff auf Israel die Wahrnehmung unseres Programms gestiegen ist, was wir tatsächlich auch in Verkaufszahlen merken. Gleichzeitig stimmt es einen traurig, weil ich mache diesen Verlag jetzt seit fast 15 Jahren und viele der Bücher, die seit 7. Oktober plötzlich Aufmerksamkeit erfahren, gibt es schon seit Jahren. Und ich denke immer, warum hat sich vorher nie da jemand dafür interessiert, die Relevanz des Themas und auch die Gefahren von Antisemitismus. Sie sind ja nur mehr als virulent und man hat es trotzdem auch gerne beiseite geschoben und verdrängt. Also das heißt, das ist schon das eine Kriterium auch. Also wie viele Leserinnen und Leser erreichen wir unmittelbar über Verkäufe, und da spielen externe Faktoren wie politische Ereignisse, gesellschaftliche Entwicklung durchaus eine Rolle. Aber ich bezeichne auch als Erfolg, wenn wir Bücher veröffentlichen können, deren Protagonistinnen und Protagonisten oder deren Themen tatsächlich bisher im Verborgenen lagen und wo wir sagen können, ja, es ist vielleicht nicht mit der großen Verkaufszahl verbunden, aber es ist uns gelungen, eine Biografie oder eine Geschichte in die Öffentlichkeit zu tragen, und mit einem Buch bleibt sie ewig. Sie verschwindet nicht mehr.
Verstehe.
Eine Ausstellung vergeht, vielleicht auch ein Konzertabend, mag ja noch so ein schönes ästhetisches Erlebnis sein, aber ein Buch bleibt. Und eine Geschichte, die den Weg in eine Buchform gefunden hat, ist ewig. Selbst wenn vielleicht die Verkaufsauflage irgendwann mal vergriffen ist, dann ist es in den Bibliotheken vorhanden, in Privathaushalten. Und also ein Buch wird nie wieder komplett verschwinden. Und das empfinde ich auch als Erfolg, wenn wir sagen können, so, diese Geschichte haben wir jetzt wirklich vor dem Vergessen gerettet.
Ja, also ich bin da völlig auf ihrer Welle, weil ich hab mal eine Geschichte erlebt, ja, meiner Jugend, möchte ich fast sagen. Einer meiner Lehrer, der dann auch mein Nachbar geworden ist, als ich dann irgendwie mal ausgezogen bin, der war, wie gesagt, mein Lehrer, und der arbeitete die ganze Zeit an der Wiederauffindung und Aufarbeitung eines Arztes. Ich komme aus Wolfenbüttel heraus. Und der hat dessen Schicksal verfolgt, der hat geguckt, was aus ihm geworden ist, was aus seiner Familie geworden ist. Die haben sich kennengelernt, getroffen, bla bla bla. Und der zu der Zeit, ich meine, das ist wirklich schon fast 40 Jahre her, hat er, weil er niemanden fand, der sich dafür wirklich interessierte, hat gekämpft wie ein Wilder sozusagen, dass eine Straße nach diesem Dr. Kirchheimer, hieß der, benannt worden ist, das eine. Und er hat ein kleines Büchlein für sich selbst gemacht sozusagen. Ja. Und als ich dann so sah, die lange Reihe derer, die Sie in Ihrem Buch, unter Ihren Büchern haben, das ist genau so etwas, was ihm vorgeschwebt hat. Und das den diesen Menschen, Dr. Kirchheimer, dann sozusagen noch eine Etage höher hegt, als bei mir ist das Büchlein jetzt hier im Bücherschrank. Aber es ist nirgendwo verzeichnet, also das gibt es nirgendwo. Und da haben Sie recht, Sie machen diesen einen Schritt mehr sozusagen.
Genau. Und also ich glaube, am sinnbildlichsten dafür ist unsere Reihe der jüdischen Miniaturen. Die habe ich mit dem Verlag gemeinsam übernommen. Damals stand diese Reihe ungefähr bei Band 100. Mittlerweile haben wir weit über 320 Bände veröffentlicht. Und mein Vorgänger, der Verlagsgründer Gerhard Hendrich, hat gemeinsam mit dem Herausgeber der Reihe, Hermann Simon, damals die Idee gehabt, im Biografien von jüdischen Menschen ganz unterschiedlicher Sozialisation und Profession in einem kompakten, kleinen, leicht verständlichen Format, was man im wahrsten Sinne des Wortes in die Jackentasche stecken kann, zu einem günstigen Preis herauszugeben und so eine ganz bunte Reihe, denn die Reihe ist auch tatsächlich kunterbunt und nicht
Allerdings.
irgendwie grau. Und ja, also ganz, ganz lebendig damit so viele kleine Puzzlesteine zu setzen, um eben auch die Vielfalt einstigen jüdischen Lebens in Deutschland damit zu repräsentieren.
Ja, wie muss ich mir das vorstellen? Sind das jetzt Menschen mit einer besonderen Leistung zu Lebzeiten oder in der Zeit, bevor sie meinetwegen emigrierten oder was auch immer? Oder ist das, was ich auch mein Nachbar sozusagen, der mir zu der Zeit neben mir gewohnt hat und jemand hat sich seines Schicksals angenommen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Es ist in der Tat so, dass die meisten Biografien von Menschen stammen, die in ihrer Zeit, als sie lebten und zum Teil weit vor der Shoah, also
Ja.
wir schauen jetzt nicht nur auf Anfang des 20. Jahrhunderts, etwas vollbracht haben, was in ihrer Zeit bahnbrechend, innovativ, kreativ war, aber durch die Zäsur der Shoah aus dem öffentlichen Bewusstsein, aus dem kulturellen Gedächtnis gelöscht wurde. Denn wir müssen uns ja auch immer wieder vergegenwärtigen, der Nationalsozialismus hat nicht nur Menschen vertrieben, beziehungsweise im schlimmsten Fall ermordet, er hat auch Leistungen, Kulturgüter, Unternehmen, wissenschaftliche Errungenschaften komplett aus Deutschland eliminiert und nachhaltig. Und das heißt, also die meisten dieser Biografien sind mit einem dieser Aspekte schon verbunden und erzeugen dann oftmals auch einen gewissen Aha-Effekt im Sinne von, ah, ich wusste ja gar nicht, dass es das schon mal gab oder dass der oder die das erfunden hat, sei es eben nun kulturell oder wissenschaftlich. Aber wir haben tatsächlich in den letzten Jahren auch Biografien aufgenommen, die nicht mit einer solchen Leistung primär verbunden sind, sondern wo wir gesagt haben, ja, wir möchten einfach ein Leben erzählen. Und das hat meistens dann in den letzten Jahren etwas mit unserem Verlagsstandort hier in Leipzig zu tun. Also gerade heute kam eine Miniatur aus der Druckerei von Rosalie Cohn, die im langläufigen Sinne keine große Lebensleistung vollbracht hat, wo aber die Leipziger Historikerin Andrea Lorz gesagt hat, ihre Geschichte ist auch deshalb so erzählenswert, weil sie eben eine Alltagsgeschichte erzählt, weil ihre Protagonistin aus Leipzig deportiert wurde, Theresienstadt überlebt hat und danach nach Leipzig zurückgekehrt ist. Und gerade auch diese Erfahrung der Remigration, und das ist ein Begriff, den wir schon seit Jahren verwenden und uns jetzt
Ja,
auch auf gar keinen Fall irgendwie wegnehmen lassen werden, denn
das verstehe ich,
Remigration
ja.
bedeutet in unserem Kontext eben die Rückkehr in
Zurückkommen,
das, genau,
ne?
in das eigene Heimatland, was aber auch zugleich das Land der Täter ist, der Menschen, die einen verfolgt und vertrieben haben. Und diese Geschichte einer Frau aus Leipzig, die sich hier ein Leben aufgebaut hatte, die zwar nicht in Leipzig geboren wurde, aber als Leipzigerin definiert hat und sich dann nach der Befreiung entschieden hat, sie kehrt wieder hierher zurück. Also das ist auch etwas, dem nicht nur wir, auch zum Beispiel Museen und Forschungseinrichtungen in den letzten Jahren immer mehr nachgehen. Also abseits der prominenten Biografien auch Alltag zu erforschen. Und das finde ich eine sehr wichtige Entwicklung. die wir begleiten.
Also das finde ich nämlich auch ausgesprochen wichtig. Immer nur Menschen vorzustellen, die was Besonderes geleistet haben, die auffällig sind, zeigt nicht so, dass es bei den Menschen, die um die es da geht, Menschen wie jeder von uns ist, ja, und lange vielleicht auch waren und eigentlich auch sein sollten. Und das, denke ich mal, ist dann dadurch besser gezeigt, als nur die Helden in Häkchen mal zu zeigen.
Genau, und Sie haben mich vorhin nach einem Begriff gefragt, den ich momentan gar nicht mag. Ich habe mit der Umkehrschluss geantwortet und so ist es nämlich noch ein Begriff, mit dem wir sehr viel arbeiten und dessen Ambivalenz wir uns auch bewusst sind. Das ist der Begriff der Normalität.
Ja, verstehe.
Weil einerseits wollen wir zeigen, wie normal jüdisches Leben war und ist. Die
Ja.
Ambivalenz liegt darin, dass es irgendwo auch eine Wunschvorstellung in sich trägt, weil diese wirkliche Normalität es dann doch nie gab,
Ist richtig, ja, ist
und
richtig.
möglicherweise auch nie geben wird.
Das verstehe ich durchaus, ja.
Also wir müssten uns ja jetzt alle angesichts der gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen tatsächlich fragen, was ist hier schiefgelaufen? Auf der einen Seite konstatieren wir, Deutschland hat seine Geschichte aufgearbeitet. Es gibt viele Gedenkorte, Gedenktage, Museen, Literatur etc. Aber irgendwas muss ja da doch nicht gefruchtet haben. Und das hat durchaus unter anderem auch mit diesem hohen Abstraktionsgrad zu tun. Denn in der Schule, im Geschichtsunterricht, werden sowohl Juden als auch Täter, NS-Täter, abstrakt vermittelt. Die meisten Menschen kennen keine Jüdinnen und Juden in ihrem Umfeld
Genau, ja.
und sie kennen aber auch nicht die NS-Täter in ihrer eigenen Familiengeschichte oder in ihrem eigenen Unternehmen, in dem sie arbeiten. Also es hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten da auch schon was geändert, in die eine wie in die andere Richtung. Aber ich glaube, das ist tatsächlich so ein Schlüsselmoment in der Bildung und Vermittlung gewesen, dass sowohl die Täter abstrakt blieben, indem man sich auf die wirklich hochrangigen Nationalsozialisten fokussiert hat und die Alltagstäterschaft weitgehend ausgeblendet hat und andererseits aber auch gar keinen Kontakt zu lebenden Jüdinnen und Juden hatte und dann schnell auch unterstellt, es gäbe sie ja gar nicht mehr. Und wenn Sie fragen, was wir als Verlag dagegen tun, beziehungsweise damit, also das aktiv anders gestalten, dann ist es natürlich einerseits unser Anspruch, dass wir möglichst vielen jüdischen Stimmen und Perspektiven eine Öffentlichkeit geben. Also das heißt, jüdische Autorinnen und Autoren einladen, bei uns zu veröffentlichen. Und das bezieht sich nicht nur auf Gegenwärtige, sondern auch auf Stimmen der Vergangenheit. Und das andere ist, dass wir in unseren Publikationen auch immer wieder, exemplarisch sei dafür unser Autor Samuel Salzborn genannt, eben auf dieses Problem aufmerksam machen, dass auch Täterschaft mit der eigenen Biografie, sei es eben familiär oder beruflich, verbunden werden muss. Und also da ist ein großes Feld, zum Beispiel das Thema der Zwangsarbeit, das war übrigens Leipzig der erste Ort in Deutschland, der eine Gedenkstätte für Zwangsarbeit eingerichtet hat. Das ist ein Themenfeld, was noch gar nicht so lange in der Öffentlichkeit präsent ist, an dem man aber sehr gut veranschaulichen kann, wie tief das System in die Alltagswelt eingedrungen war. Denn während es Konzentrationslager und Außenlager natürlich nur an bestimmten Orten gab und wahrscheinlich tatsächlich für die Mehrheit der deutschen Bevölkerung nicht unmittelbar zugänglich gewesen sind, war Zwangsarbeit ein flächendeckendes Phänomen.
Ja.
Und niemand, der damals gelebt hat, kann behaupten, davon nichts mitbekommen zu haben. Das war etwas, was sich wie ein Netz über die gesamte deutsche Gesellschaft hinweggezogen hat.
Und da sind Sie auch mit Ihrer Tätigkeit vertreten. Also mit anderen Worten, da versuchen Sie, dieses Thema aufzuarbeiten mit verschiedenen Büchern wahrscheinlich.
Genau, also wir publizieren zum Beispiel eben für die bereits erwähnte Gedenkstätte für Zwangsarbeit in Leipzig. Und ja, also wir arbeiten grundsätzlich mit vielen Institutionen zusammen, nicht nur mit einzelnen Autorinnen und Autoren, publizieren auch für das Jüdische Museum Frankfurt, Augsburg, München, demnächst auch wieder Wien. Und das sind natürlich auch wichtige Partner in diesem Feld. Wir definieren uns bewusst nicht als Wissenschaftsverlag. Wir wollen sowohl in Inhalt als auch Aufmachung unserer Bücher ein breiteres Publikum erreichen. Gelingt uns auch nicht immer, das gebe ich zu. Aber wir hegen schon den Anspruch, verständlich und anschaulich zu sein und Wissen zu vermitteln und ja, nicht einfach nur zu reproduzieren.
Das verstehe ich. Was mir aufgefallen ist, ist, als ich durchgesehen habe, was Sie für ein Buchportfolio haben, da ist mir aufgefallen, dass Sie, ich habe es durchgezählt, 31 Reihen bzw. Serien haben, die Sie oder hatten, jedenfalls sind Sie in der Liste enthalten, die Sie produzieren. Das könnte ja dann immer nur so ganz kleine Sparten sein, oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie kam das zustande? Warum machen Sie das so?
Ja, interessant, dass Sie es gezählt haben. Ich habe es noch nie gezählt. Ja, also es sind darin tatsächlich auch Reihen enthalten, die beendet sind. Das ist auch völlig normal und auch richtig. Also die längste Reihe sind tatsächlich die bereits erwähnten jüdischen Miniaturen mit mittlerweile über 300 Bänden, was auch ungewöhnlich ist. Also manche Reihen enden auch nach 10, 12, 15 Bänden. Und also insofern ist die Zahl dann schon fast etwas, es repräsentiert auch Verlagsgeschichte, so nenne ich es
Ja,
mal. Wir halten
verstehe.
unsere Bücher und das unterscheidet uns tatsächlich von vielen anderen Verlagen. Wir halten unsere Bücher lange lieferbar.
Ja, das.
Also wir haben, obwohl wir eine kleine Struktur sind, unser Kernteam besteht aus 3,5 Personen. Wir halten unsere Titel lange lieferbar, haben daher auch um die 700 lieferbare Titel. Aber diese Reihen, wie gesagt, manche sind sehr lebendig, manche laufen dann auch mal aus. Ich persönlich, und jetzt muss ich aufpassen, dass ich diplomatisch antworte, ich bin gar nicht so ein großer Fan von Reihen,
Aha.
weil sie ja auch immer wieder ein bisschen unter Zugzwang setzen, sie mit den entsprechenden Themen zu füllen. Und ich finde, jedes Buch steht für sich alleine. Ich quetsche ein Buch, außer die Miniaturen, die haben einen Sonderstatus, aber ungern in so ein Reihenformat. Also bei uns ist jedes Buch ein Unikat. Das werde ich tatsächlich auch oftmals von Neuautorinnen und Autoren gefragt. Die sagen dann, ja, also welche Vorgaben machen Sie denn bezüglich der Umschlaggestaltung? Und da sage ich, gar keine.
Das ist selten,
Jede,
das ist wirklich selten.
genau, denn jedes Buch wird bei uns individuell nach Thema, Inhalt, Zielgruppe, Genre gestaltet. Und da sind die meisten Autoren dann auch mal etwas verblüfft und manche sogar etwas zögerlich. Sie sagen, ach, kann ich mir da jetzt also was wünschen? Ich sage, naja, also es muss schon gut aussehen, ne? Aber und das hat aber auch den Grund, weil unsere Grafikerinnen, wir arbeiten mit drei Grafikerinnen zusammen, die sagen auch immer, sie möchten gerne vielfältig und vielseitig arbeiten. Das wäre ihnen ja sonst auch langweilig. Also auch die
Natürlich,
lieben
ja.
es, sich immer wieder gestalterisch auf ein Thema neu einzulassen. Und deswegen ist manche Reihe vielleicht doch gar nicht als solche erkennbar. Und das ist also kein Raster, in dem wir ein Buchprojekt pressen, Form follows Function. Also bei uns steht wirklich der Inhalt und die Vermittlung dessen im Mittelpunkt und nicht ein starrer Rahmen.
Verstehe. Und da sind wir eigentlich schon direkt, weil Sie es auch erwähnt haben, bei den Autorinnen und Autoren. Wie muss ich mir das bei Ihnen vorstellen? Wenden sich da die Autoren wie anderen an andere Verlage auch und sagen, ich habe hier das und das Exposé, ich möchte gerne das und das machen. Wie läuft das bei Ihnen? Wie kann ich mir das vorstellen?
Auf ganz, ganz vielen unterschiedlichen Kanälen. Also es stimmt, wie Sie schon beschrieben haben, wie andere Verlage auch, bekommen wir viele Anfragen, obwohl wir thematisch so speziell sind. Und natürlich jemand weiß, der ein Buch über Orchideenzucht schreibt, dass wir da jetzt nicht der ideale
Ja, klar.
Verlagspartner für sind. Und trotzdem sind es durchschnittlich 3 bis 5 Projektanfragen, die ich pro Tag bekomme.
Das ist eine Menge, ja.
Das ist wirklich viel und das muss man ja auch intellektuell bewältigen und
Ja.
man will jedem mit der angemessenen Aufmerksamkeit und Sorgfalt begegnen. Aber wir sind gerade aufgrund unseres speziellen Themas oder Themenfeldes eben auch weit mehr als ein Verlag. Wir haben durchaus in den letzten Jahren auch so eine Art Kompetenznetzwerk entwickelt. Das heißt, dadurch können wir auch bestimmte Autorinnen und Autoren sehr gezielt ansprechen oder wir entwickeln aus uns selbst heraus bestimmte Projekte. Also das ist alles sehr, sehr fließend und eben auch durch den Ort des Kapperhauses, was nochmal ein neues Themenfeld, sprich Zweiter Weltkrieg, jüdischer Widerstand eröffnet hat, so sind wir in ganz vielen Bereichen auch selbst als Akteure, als Referentinnen und Referenten, als Ansprechpartner unterwegs und dadurch ergeben sich auch viele Sachen. Und es ist jetzt nicht nur so, dass ich am Notebook sitze und Texte lese, die mir zugeschickt werden, sondern das ist sehr dynamisch und wir bewegen uns sehr in den entsprechenden Diskursen und Netzwerken.
Also mit anderen Worten, Sie entdecken, so wie jetzt unsere gemeinsame Bekannte, von der wir vorhin gesprochen haben, Sie entdecken, dass da eine Tätigkeit ist und dann ergibt sich auch unter Umständen so ein Buchprojekt. Also es ist nicht so, dass unbedingt das eingereicht werden müsste oder sowas.
Exakt. Also das sind zum Teil Prozesse, Beziehungen, die über Jahre laufen und vielleicht auch mit ganz anderen Ideen und Projekten verbunden sind. Und plötzlich ist dann der Moment da, wo man sagt, das ist jetzt die Geschichte, die in Buchform umgesetzt werden sollte. Mit einer großen Ausnahme, wir machen so gut wie keine Belletristik. Das muss ich dazu sagen. Also das ist ein Feld, was wir jetzt mal ausnahmsweise, auch wenn es thematisch passt, nur sehr selten bedienen.
Da war ich jetzt genau darauf zurückgekommen, weil Sie haben vorhin den Sachbuchbereich sehr betont und das, was ich gesehen habe, sind auch im Wesentlichen Sachbücher. Ist das so eine Grundsatzentscheidung? Und wenn ja, würde ich gerne wissen, warum besteht so eine Entscheidung?
Ja, also viele Entscheidungen sind ja oftmals weitaus banaler, als man sich das vielleicht von außen vorstellt. Das ist keine Strategie, keine Taktik, keine Vision. Ich kann einfach nicht Belletristik als Verlegerin. Es liegt mir nicht.
Ah,
Also ich tue mich
verstehe.
wahnsinnig schwer, damit belletristische Texte einzuschätzen. Das heißt, diejenigen, die den Weg zu uns ins Programm finden, sind dann eher kommentierte Neuausgaben von Texten, die es vielleicht schon einmal früher gab. Und früher meine ich jetzt meistens vor der Shoah. Also, wobei wir uns auch da programmatisch tatsächlich sehr zurückhalten. Oder es sind eben ja, Texte, die zu uns kommen, weil der Autor, die Autorin eben jetzt noch durch ein Wissenschaftsprojekt eine biografische Einordnung gefunden hat, eine Einordnung in die Literaturgeschichte. Kinder- und Jugendbuch ist ein bisschen eine Ausnahme, da mache ich tatsächlich vor allem Bücher, die mir Spaß machen, also
Das ist ja
deren
schön.
Lesen mir Spaß gemacht hat. Aber ich fühle mich einfach als Verlegerin im Unterschied zu vielen meiner Kolleginnen und Kollegen im belletristischen Bereich etwas unsicher.
Verstehe. Und da wären auch erzählende Sachbücher, zählen da praktisch mit dazu, ne?
Die, ja, dann, wenn sie mir zu sehr ins Fiktionale abgleiten. Also da habe ich sogar, jetzt bin ich mal ganz offen, eine gewisse Aversion dagegen. Wenn, das ist so, als ich den Verlag übernahm vor ungefähr 15 Jahren, da bekamen wir sehr viele Angebote oder Anfragen aus den USA, wo das schon sehr üblich war,
Ja, genau.
historische Ereignisse und Persönlichkeiten als Grundlage von, ja, erzählenden Sachbüchern so zu nehmen. Und damit habe ich oft gehadert, weil an Stellen, ich drücke es mal etwas flapsig aus, dann die Recherche im Nichts verlief oder vielleicht auch zu anstrengend geworden wäre, da packt man dann den fiktionalen Teil rein. Und ja, das ist nicht so ganz meine Vorstellung von Publizieren. Und also es sollten schon Sachbücher sein, die gut geschrieben sind. Ich mag vor allem essayistische Texte sehr gerne. Und das ist eine Schreibkunst, die in Deutschland nicht so hoch geschätzt wird wie im angelsächsischen Raum. Aber ich tue mich schwer mit so Mischformen aus Fiktion, Nonfiktion, wo dann eben Recherchelücken nicht einfach transparent gemacht werden, was vollkommen legitim ist, sondern mit, ja, fiktionalen Ausschmückungen ergänzt werden.
Verstehe. Ich meine, das kann man ja auch so sehen. Also da spricht ja nichts dagegen. Wenn Sie das so machen möchten, dann ist das ja völlig, völlig in Ordnung. Bei der Recherche für dieses Gespräch ist mir ein Buch untergekommen, da war ich völlig überrascht, dass es sowas überhaupt gegeben hat, nämlich dieses Deutschland Winter Games, die jüdischen Winterspiele. Davon habe ich noch nie auch nur einen Pieps gehört, dabei ist das hier bei uns in München vor der Haustür gewesen. Also das auch das die Wiederaufleben sozusagen dieser Winterspiele. Also, wie sind Sie zu dem Buch gekommen?
Ja, die Maccabi-Winterspiele sind zu uns gekommen, weil wir bereits auch ein Buch mal über die Sommerspiele gemacht haben, ne? Kein Sommer ohne Winter und vice versa. Aber also ich freue mich, dass Sie gerade das Projekt benennen, weil es nämlich in einer gewissen Weise auch eine Antwort auf Ihre Frage oder Feststellung ist, wo begegnen wir Jüdinnen und Juden? Und ja, es gibt sie in Deutschland. Und wieder mehr denn je seit dem Zuzug der sogenannten Kontingentflüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion
Ja,
in den
genau.
1990er Jahren. Und die haben auch ihre Vereine, ihre Strukturen. Und dazu gehört auch ein großer jüdischer Sportverband, Maccabi. Gab es auch schon vor dem Krieg, ist wiederbelebt worden. Und Maccabi führt also sowohl national als auch in Kooperation mit seinen internationalen Partnern Sportfestspiele durch. Und so fand letztes Jahr eben eine solche, ja, man kann es Maccabi-Olympiade nennen, eben in der Nähe von München statt. Und es ist eben schade, dass das oftmals wenig Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit erfährt. Und dass auch politische Institutionen sowas manchmal etwas ignorieren, obwohl es doch die Lebendigkeit jüdischen Lebens heute hier in Deutschland par excellence repräsentiert. Und ja, also damit versuchen wir auch über unsere Verlagsarbeit eine gewisse Öffentlichkeit dafür herzustellen. Hey, schaut hin. Wenn ich jetzt etwas zögere, dann deshalb, weil sich seit dem 7. Oktober eben genau das wieder in sein Gegenteil verkehren muss.
Verstehe schon.
Also auch das war ein Buchprojekt. Das hat sich jetzt aus verschiedenen Gründen etwas verzögert, was wir schon vorher geplant haben und wo wir manchmal selbst von unseren Ansprüchen und Zielen von der Realität überholt, also von ihr wieder zurückgeworfen werden. Also wir wollen einerseits jüdisches Leben sichtbar, transparent, öffentlich machen und andererseits sind wir mit derartigen Herausforderungen und Bedrohungen konfrontiert, dass wir diesen Schritt in die Unsichtbarkeit zurückgehen müssen.
Verstehe ich,
Also
ja.
wir meine ich jetzt vor allem unsere Autoren und Projektpartner. Und das
Verstehe.
ist ein riesiges Dilemma. Also kein Jüdin, kein Jude wünscht sich, dass vor dem eigenen Kindergarten, der eigenen Schule,
Nein.
der eigenen Synagogen Polizei und Sicherheitsdienste stehen. Und trotzdem muss es sein. Es ist notwendig. Und also das ist ein unglaublich großer Konflikt, der also auch mit viel Wut und Traurigkeit verbunden ist und dann eben auch wieder die so sehr gewünschte und angestrebte und auch bereits erwähnte Normalität wieder in Frage stellt.
Das kann ich gut nachvollziehen. Das Buch ist aktuell. Ich würde es gerne in Hörbahn on Stage besprechen. Meine offizielle Anfrage gleich an
Ist
Sie.
schon notiert. Es hängt sicher immer sehr stark auch von den aktuellen gesellschaftlichen Umständen und Bedrohungslagen ab. Und ich möchte kein Hehl daraus machen, dass insbesondere seit dieser, ja, ich nehme dem Wort, dieses Wort des Zivilisationsbruchs des 7. Oktober
Ja.
bewusst in den Mund, dass ich seitdem insbesondere ältere jüdische Autorinnen und Autoren, die die letzten Jahrzehnte, also eigentlich ihr ganzes Berufsleben, sich für Frieden, Versöhnung, Dialog, Verständigung eingesetzt haben, ziemlich resigniert zurückgezogen haben, auch öffentliche Termine absagen. Also einerseits, weil sie diese Enttäuschung, Resignation, diese Trauer verarbeiten müssen, aber andererseits auch aus Angst um ihre eigenen Kinder und Enkelkinder. Sie waren die erste Generation, die nicht mehr auf gepackten Koffern saß oder beziehungsweise eben ja, die Koffer auf den Dachboden gepackt hat und gesagt hat, ich gründe hier eine Familie und ihr seid hier sicher. Und die diesen Verantwortungsdruck spüren, war es wirklich richtig, hier zu bleiben und ja, die eigenen Nachkommen in dieser Sicherheit zu wiegen, hier könnt ihr euch ein Leben aufbauen. Aber andererseits erlebe ich eben gerade bei der jungen Generation, insbesondere auch bei den Kindern und Enkeln der sogenannten Kontingentflüchtlinge, die sich anders als ihre Eltern und Großeltern sprachlich, beruflich, also komplett hier in Deutschland, ich muss schon fast sagen, assimiliert haben, die hier ihren beruflichen und privaten Weg gehen, dass die sich nicht aus der Öffentlichkeit verdrängen lassen und sagen jetzt erst recht, wir sind Teil dieser Gesellschaft, wir leben hier, wir wollen hier leben bleiben, wir wollen hier Familie gründen und wir lassen uns hier nicht durch diese vielen verschiedenen Formen des Antisemitismus wieder rausdrängen.
Was mich wirklich immer noch bewegt, ist dieser Punkt, wir wissen viel zu wenig über das jüdische Leben, über das ganz normale, in Häkchen, normale jüdische Leben und das, was hier in Deutschland passiert. Ich kann mich erinnern, wann ich das erste Mal wirklich etwas aus dem praktischen jüdischen Leben erlebt habe. Und das war sehr prominent. Ich habe nämlich mal mit Paul Spiegel, dem damaligen Vorsitzenden des Zentralrats der Juden. Da hat er mir einfach mal erklärt, um was es eigentlich geht innerhalb von Deutschland und seines Jobs und was es damit auf sich hat. Und da habe ich das erste Mal wirklich verstanden oder glaube ich verstanden zu haben, warum ich so weit weg war bisher von dem Judentum und von den Menschen, die dort. Und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Seitdem denke ich ganz anders, nur weil ich mehr weiß, viel mehr weiß als vorher. Und da denke ich, ist das nicht wirklich irgendwie eine echte Aufgabe für einen Verlag, wie Sie es sind?
Ja, definitiv. Aber das können wir als Verlag auch alleine gar nicht leisten. Also wir publizieren uns quasi die Finger
Ja,
wund
ja.
in diesem Bereich mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Wissensbildungs-, Vermittlungsformaten. Aber das braucht natürlich auch einen Nährboden, auf den es fällt. Also das ist so ein bisschen das Dilemma. Und gerade was das Wissen oder eben auch das Nichtwissen, aber so die eigenen Vorstellungen von Judentum angeht, trifft man auch sehr schnell auf Stereotype. Und dann besteht unsere Aufgabe, auch mühsame Aufgabe, darin klarzumachen, es gibt nicht das eine Judentum.
Klar.
Judentum ist in seinen Ausprägungen unglaublich vielfältig und hat auch über alle Zeiten hinweg ganz unterschiedliche Veränderungen, Bewegungen, Strömungen erfahren. Die meisten Jüdinnen und Juden leben säkular. Und auch da muss man schon vorsichtig sein, überhaupt Judentum als Religion zu bezeichnen. Das würde viel zu kurz
Ja.
greifen. Also Kultur, Tradition, Denken trifft es viel mehr. Und ja, also das ist eben auch durchaus anstrengend, sich auf diese Vielfalt einzulassen, auf damit verbundene Widersprüche und Uneindeutigkeiten. Und wir bemühen uns da wirklich sehr, ein breites Spektrum an Publikationen anzubieten. Aber es muss eben, wie gesagt, sowohl von Einzelpersonen als auch von Institutionen angenommen werden. Und das funktioniert mal besser, mal nicht so gut. Ich kann mal ein positives Beispiel nennen. Wir haben vor ungefähr 7, 8 Jahren gemeinsam mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland und dem Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund das Buch Ethik im Judentum herausgegeben. Und das war wirklich, und ist es, glaube ich, bis heute bahnbrechend, weil wichtige ethische Fragen unserer Zeit von Krieg über Umwelt bis hin zu Abtreibung, künstlicher Befruchtung etc. aus jüdischer Perspektive, aus jüdischen Perspektiven diskutiert wurden. Und also das war ein Titel, wo es uns gelungen ist, sowohl die jüdischen Gemeinschaften als auch den nicht-jüdischen Ethikunterricht, beziehungsweise Menschen, die sich damit beschäftigen, zu erreichen. Aber das ist nicht immer so einfach. Und
Da gehe ich
da
auch
sind
nicht
wir
von
eben,
aus, tatsächlich.
und da sind wir aber eben auch auf Formate angewiesen. Ich nenne mal jetzt ein ganz aktuelles Beispiel. Ich bin auch Sprecherin des Jahres der jüdischen Kultur in Sachsen 2026, wo sich der Freistaat Sachsen beziehungsweise Institutionen, Initiativen, auch Privatpersonen im Freistaat ein Jahr lang jüdischer Kultur, jüdischem Leben und Geschichte widmen. Also dann sind wir auch auf solche Projekte angewiesen, die für uns dann Medium und Plattform zugleich sind, um diese Themen auch in die Gesellschaft hineinzutragen. Also das können wir als Verlag alleine gar nicht leisten. Wir haben die Angebote, aber dann muss auch die Offenheit bestehen, beziehungsweise eben die Infrastruktur, wo das umgesetzt werden kann.
Kann ich gut nachvollziehen. Ich wollte nämlich gerade nach dem erfolgreichsten Buch fragen. Würde das übereinstimmen mit dem, was Sie gerade geschildert haben? Mit dem Ethik im Judentum. Ist das Ihr erfolgreichstes Buch oder würden Sie noch ein anderes
Also
nennen?
hätten Sie mich vor dem 7. Oktober, Sie merken, das
Ja,
ist, dieses Datum ist
ist schon
eine echte
heftig, ne?
Zäsur, gefragt, dann wäre tatsächlich das eins der Top-10-Bücher gewesen, wenn man sich an den Verkaufszahlen mit orientiert, neben einem Buch über Jesus von Nazareth,
Aha.
der bekanntermaßen auch gut
Ja,
war.
durchaus.
Also seit dem 7. Oktober ist das Ranking komplett auf den Kopf gestellt. Da wird es angeführt von einem Titel und auch wirklich in Dimensionen angeführt von einem Titel über Antisemitismus in Populärkulturen und in sogenannten progressiven Bewegungen, also Antisemitismus, der sich eher aus einem linken Spektrum herausspeist und stark israelbezogen ist, und einem Geschichtsbuch von Benny Morris 1948, was sich mit der Gründung des Staates Israel und dem ersten arabisch-israelischen Krieg
Ah,
beschäftigt.
toll.
Das ist
Ja,
ungewöhnlich,
durchaus,
also
ja.
weil Geschichtsbücher sind eben auch nicht
Ist
so
der Hit, nein.
smarte Kost. Aber wie gesagt, ich gehe sogar so weit zu behaupten, wir werden mittel- bis langfristig durch den 7. Oktober und seine Folgen hier also komplette Verwerfung auch in den Diskursen und damit auch in den Publikationen erleben und dass bestimmte Themen jetzt längerfristig eine ganz andere Relevanz und Dringlichkeit erfahren, als sie es davor hatten.
Kann ich gut verstehen, ja. Das ist, es war ja auch, oder ja, es war ja auch tatsächlich ein Ereignis, das in der Form ja Wellen schlägt ohne Ende. Sie sind natürlich in Leipzig, das heißt, die Leipziger Buchmesse, ist das für Sie ein Highlight und die andere und die Frankfurter Buchmesse auch, oder ist das für Sie als Verlag eher nicht so entscheidend?
Also grundsätzlich muss man sagen, dass die Bedeutung von Buchmessen sich in den letzten Jahren sehr gewandelt hat, vorsichtig ausgedrückt, direkt gesagt, an Bedeutung verloren hat. Das ist aber noch viel mehr, finde ich, für Messen zu konstatieren, die sich eben lange Zeit als Geschäftsmessen definiert haben, wie eben Frankfurt. Weil für das Buchgeschäft braucht man nicht mehr zwingend das analoge
Richtig,
Treffen.
ja.
Das spielt sich im digitalen
Ja.
Raum ab. Und insofern kommt Leipzig und seinen Formaten schon eine andere Bedeutung zu, weil da steht die Begegnung mit der Leserschaft, die
Richtig, ja.
Begegnung von Autorinnen und Autoren mit den Lesern im Mittelpunkt. Das ist natürlich für einen Verlag, der in Leipzig ansässig ist, auch noch was ganz Besonderes. Also, das ist wirklich ein Heimspiel im besten
Das
Sinne.
glaube
Also,
ich,
wir
ja.
öffnen dann die Türen des Kapperhauses, was auch nicht unanstrengend ist, weil wir stehen den ganzen Tag am Messestand und dann flitzen wir schnell zurück ins Kapperhaus und machen noch bis in den späten Abend hinein
Leipzig
Lesung.
liest,
Aber
ne?
das,
Dann ja, genau, ja.
genau. Genau, aber das hat natürlich auch einen ganz eigenen Spirit. Das muss man sagen. Es ist anstrengend, aber es ist auch unglaublich intensiv. Wir nehmen aber auch weiterhin an der Frankfurter Buchmesse teil, weil wir dort ein wichtiges Publikum erreichen. Frankfurt ist die wahrscheinlich jüdischste Stadt in Deutschland, historisch wie gegenwärtig. Das heißt, es ist auch da immer schön, bestimmten Autoren, Institutionen, auch überhaupt interessierten Menschen auch zu begegnen. Deswegen hat die Frankfurter Buchmesse für uns auch weiterhin eine Bedeutung. Aber schaut man global, muss man eben wirklich feststellen, wenn es Messestandorten nicht gelingt, Literatur zum Erlebnis zu machen, eben zum persönlichen Austausch der Begegnung, dann haben sie eigentlich keine Chance. Denn alles andere kann man sehr leicht in den digitalen Raum
Durchaus,
verlagern.
ja, durchaus. Was denken Sie, welche Aspekte Ihrer Arbeit als Verlegerin würden Sie als besonders erfüllend für sich selbst bezeichnen?
Ich würde darauf antworten, ich sehe mich nicht als Papierhändlerin, sondern als Netzwerkerin. Und mich, das kann ich wirklich nur für mich als Nora Pester beantworten, erfüllt es besonders, wenn ich merke, ich kann Menschen und Themen miteinander verbinden, Diskurse initiieren, vielleicht auch manchmal etwas beeinflussen. Also ich gehöre tatsächlich nicht zu den Verlegerinnen, die irgendwie ständig in Papier atmen müssen, sondern ja, mir geht es um die Begegnung, die Auseinandersetzung, auch die konstruktive Streitkultur, übrigens auch etwas sehr, sehr Jüdisches. Und wenn das gelingt, wenn wir merken, also da matcht es,
Ja,
wie man
ja.
heutzutage so schön sagt, das erfüllt mich sehr. Ja, also so würde ich auch meine Position als Verlegerin im 21. Jahrhundert verstehen.
Das kann ich gut nachvollziehen. Und ich meine, es hat ja immerhin dieses Netzwerken, dieses Matchen hat dazu geführt, dass wir das Gespräch heute führen. Also insofern ist das schon mal für mich jedenfalls sehr, sehr angenehm und sehr schön gewesen. Meine Frage ist in eigener Sache, wenn so ein bisschen, nämlich, warum haben Sie sich mit uns als Podcast-Radio eingelassen?
Weil ich von Haus aus neugierig bin und ich tatsächlich mich gerne in Gesprächsformate begebe. Was man vielleicht auch daran merkt, dass man bei unserem Veranstaltungsprogramm als Verlag und wir machen mit unseren Partnern gemeinsam ungefähr 200 Veranstaltungen im Jahr zu unseren Büchern,
Das ist eine
dass
Menge.
man so gut wie keine, auf jeden Fall, das ist eine große Menge, dass man bei uns so gut wie keine traditionelle klassische Lesung finden wird. Fast alle unsere Formate, Veranstaltungsformate sind Gespräche, Präsentationen, ja vielleicht mal Vorträge. Und ich mag das einfach, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und ich habe mir angeschaut, was sie so machen. Und das hat mich neugierig gemacht. Und ich bin froh, dass ich mich darauf eingelassen habe.
Liebes Publikum, ich danke Ihnen herzlich für Ihre erneute Teilnahme an dieser Sendung. Heute hatte ich das Vergnügen, Nora Pester, die Verlegerin von Hendrich und Hendrich, als Gast zu begrüßen. Wir haben über einen Verlag gesprochen, der sich seit seiner Gründung auf Veröffentlichungen zur jüdischen Kultur und Zeitgeschichte spezialisiert hat. Der Verlag und sein Team sind geprägt von einem starken Engagement gegen das Vergessen und Verdrängen, insbesondere im Kontext des Nationalsozialismus. Das Ziel ist es, ein breites Publikum anzusprechen und das jüdische Leben in seinen Facetten darzustellen. Dies wird durch innovative Projekte und eine Vielzahl von Serien erreicht, die auf die Bedürfnisse ihrer Leser eingehen. Ich danke Frau Pester für ihre klaren Antworten, die verdeutlichen, dass der Verlag als Ganzes bemerkenswert ist und nicht nur durch seine Bücher besticht. Hier wird Kultur transportiert und die Vergangenheit greifbar gemacht, um sie in die Gegenwart zu übertragen. Dies gelingt zweifellos seit vielen Jahren und wird auch weiterhin erfolgreich sein. Die Bearbeitung dieses Bereichs der Publizistik ist von großer Bedeutung. Hören heißt dabei sein. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und bedanke mich herzlich bei allen Zuhörenden für ihr Interesse. Ebenso danke ich meinem Gast dafür, dass wir heute so viel über ihre Arbeit, ihren Verlag und ihre Programme erfahren durften. Im Namen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer möchte ich Ihnen, liebe Frau Pester, meinen Dank aussprechen für Ihr Engagement als Verlegerin. Und natürlich für Ihre Teilnahme an dieser Sendung. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.